Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 12. Sonntag nach Trinitatis. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist so ermutigend, gerade für die, die sich im Augenblick wie ein geknicktes Rohr fühlen oder wie ein glimmender Docht. Er wird nicht zerbrechen, sondern heilen. Er wird nicht auslöschen, sondern aufrichten und neu beleben. Das ist Gottes Strategie. Jeder Mensch ist bei Gott unendlich wertvoll. Und deshalb sind ihm gerade die so sehr am Herzen, die schwach sind und krank sind und im Augenblick nicht wissen, wie es weitergehen soll. So segne uns Gott diesen Gottesdienst.
Sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen sein Wohlgefallen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du lässt die Sonne aufgehen über die Guten und über die Bösen. Du lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Vater, hilf uns heraus aus den Ausweglosigkeiten unseres Denkens und Urteilens. Lass uns neu fragen und neu hinhören. Gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir deine Verheißung hören, ihr Vertrauen und danach leben. Das bitten wir durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Wir hören die Epistel dieses Sonntages. Sie steht in der Apostelgeschichte des Lukas im 9. Kapitel. Paulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Paulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hineinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, der wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Worte der Heiligen Schrift.
Thank you.
Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Markus im 7. Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er nach Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Glauben, Gottvertrauen, das ist kein Ding, das wir machen könnten, das wir uns auferlegen könnten oder dass wir einem anderen sagen könnten, dass er es machen muss. Glauben ist ein Geschenk, eine Gnade, um die wir bitten können, dass Gott uns hilft, zu vertrauen, zu glauben. Denn am Ende macht es einen Unterschied, ob wir glauben oder nicht. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Apostelgeschichte 3. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an und mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Lasst uns in der Stille um die Gnade Gottes bitten. Herr, lass uns reden und hören, was du willst und was du redest. Begegne uns jetzt in deiner Gnade. Amen. Liebe Gemeinde, das finde ich ist eine hochspannende, hochinteressante Geschichte, jedenfalls eine, in der man Entdeckungen machen kann. Petrus und Johannes gehen zusammen unterwegs. Sie sind unterwegs, um gemeinsam zu beten. Wir treffen übrigens die beiden oft zusammen. Das scheint so ein Duo im Jüngerkreis gewesen zu sein. So wie andere auch als Duo auftreten, so gehören immer Petrus und Johannes zusammen. Diese beiden also gehen nun in den Tempel. Und das tun sie ganz selbstverständlich. Sie haben zwar etliche Jahre mit Jesus gelebt, sie sind mit ihm gewandert, sie haben von ihm viel Neues gelernt und gehört, aber offensichtlich ist es ihnen nie in den Sinn gekommen, dass all das, was Jesus vom Himmelreich erzählt, von Gott, den er aber Vater nennt, es ist ihm nie in den Sinn gekommen, dass das alles möglicherweise am Ende zu einer neuen Religion, zu einem neuen Glauben führen könnte. Nicht einmal der Kreuzestod Jesu. Mindestens betrieben auch durch den Hohen Rat. Nicht einmal das hat eine Grenze und eine Kluft herbeiführen können. Petrus und Johannes fühlen sich auch nach Karfreitag und Ostern, nach Himmelfahrt und Pfingsten immer noch als Teil der jüdischen Glaubensgemeinschaft. offensichtlich hat Jesus sich nie als Religionsstifter oder Ähnliches präsentiert. Und deshalb gehen Petrus und Johannes selbstverständlich in den jüdischen Tempel. Und zwar zur üblichen Gebetszeit. Martin Luther ist das später mal ähnlich gegangen. Auch er hat nach seinem Verständnis keine neue Kirche oder gar eine neue Religion gegründet. Er sah sich mit seiner Lehre stattdessen in der Kontinuität der alten Kirche. Er meinte, nicht die Evangelischen haben die Kirche verlassen und sich getrennt, sondern die römische Kirche. Die Kirche Roms hat sich in den zurückliegenden Jahrhunderten des Mittelalters von der rechten Lehre der apostolischen, der Kirche des Neuen Testamentes getrennt. Die Apostel also gehen in den jüdischen Tempel, und zwar zur Gebetszeit. Immer wieder finden wir im Neuen Testament und durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch, dass das Leben der Christen ein ordentliches Leben war. Ein Leben, das auch äußerlich sichtbar nach festen Ordnungen stattfand. Erst der moderne Mensch, der Mensch unserer Tage, hat seinen Glauben, sein Leben mit Gott so von allen Ordnungen befreit und in die Beliebigkeit seiner eigenen Bedürfnisse gestellt, dass dabei, so könnte man den Eindruck haben, ein doch recht unordentliches Leben herausgekommen ist. Die Antwort auf die Frage, gehe ich heute zum Gottesdienst, hängt ja heute eben nicht mehr davon ab, ob nun gerade Sonntag ist. Stattdessen überprüfen viele ja lieber ihren Gemütszustand. Ach, heute ist mir nicht so. Ich glaube, das bringt mir heute nichts. Ich kann ja ein andermal gehen. Schade, gestern, da wäre es gewesen. Da wäre ich ja auch gegangen. Da wäre mir so danach gewesen. Ich hätte fast gesagt, ich habe ein bisschen Hunger danach, aber leider gestern war ja leider kein Gottesdienst. Obwohl das natürlich nicht stimmt. Gestern war hier Gottesdienst. Wir haben nachmittags Gottesdienst gefeiert. Erzähle ich Ihnen nachher bei den Abkündigungen. Petrus und Johannes gehen in den Tempel zum Beten. Nicht deshalb, weil ihnen gerade danach ist, sondern sie gehen in den Tempel, weil es die 9. Stunde ist und weil es Gebetszeit ist. Weil die Gemeinde sich versammelt und weil die beiden wissen, dass sie einen Platz in dieser Gemeinde haben. Einen Platz, der sonst leer bliebe. Eine Gemeinde, die unvollständig wäre. Eine Gemeinde, in der jemand fehlt. Wir dürfen uns nicht täuschen. Wir freuen uns ja weiterhin und immer wieder darüber, dass unsere Kirche zu Gottesdienstzeiten gut gefüllt ist. Jedenfalls, wenn man es vergleicht mit anderen Kirchen. Wenn zwischendurch immer wieder mal Menschen vorbeikommen und sich die Kirche anschauen, kommt fast jedes Mal die Frage, und wie viele kommen hier noch zum Gottesdienst? Dann kann ich immer sagen, boah, Hilfe. Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Und jedes Mal denke ich hinterher, schade, dass wir so zufrieden sind. Denn tatsächlich, wenn wir uns umschauen, gibt es noch leere Plätze. Bei der Anzahl der Menschen, die in unserem Dorf Christen sind und auch zur Gemeinde gehören, dürfte das eigentlich gar nicht sein. Müsste es eigentlich so sein, dass unsere Kirche voll ist und wir genötigt wären, sonntags eben nicht nur einen, sondern vielleicht auch zwei oder drei Gottesdienste zu halten, weil so viele Menschen da sind, die sonntags in den Gottesdienst gehen könnten. Ich wünschte mir also, dass wir uns nicht so sehr daran gewöhnen, dass das nicht so ist. Ich wünschte mir, dass wir eine Gemeinde sind, die denen, die im Gottesdienst fehlen, nachgehen. Dass wir sie nicht einfach gehen ließen, sondern ihnen sagen und zeigen, wir haben dich vermisst. Und dass wir hoffen, dass sie doch das nächste Mal wieder da sind. Ich entsinne mich an eine Zeit während meiner Studentenjahre in Berlin, eine Zeit, da ging es mir tatsächlich nicht gut. Und so bin ich eines Tages nicht in die junge Gemeinde gegangen, was ich doch sonst immer getan habe. Und auch in der nächsten Woche bin ich nicht gegangen. Ich hätte in dieser Zeit gerne mich mit jemandem unterhalten, mit jemandem gesprochen, hätte mir gewünscht, dass irgendjemand kommt und fragt, was ist denn los? Aber es kam keiner. Ich hatte den Eindruck, das ist gar keinem aufgefallen. Niemand kam vorbei, niemand ruft an. Und auch in den Gottesdiensten, zu denen ich ja immer noch ging, sprach mich keiner an. Im Mitarbeiterkreis fragte niemand, warum ich nicht da gewesen bin. Ich bin dann tatsächlich gar nicht mehr in die junge Gemeinde gegangen und auch immer seltener in den Gottesdienst. Und schließlich habe ich mich ganz und gar von der Gemeinde gelöst. Doch es kam ein Anruf. Er kam nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren kam ein Anruf. Aber da war es zu spät. Als die beiden Apostel zum Tempel kommen, da sitzt da ein Mann behindert und bettelt um Almosen. Auch das ist ein Bild, das wir aus unseren Tagen, vor allem aus den Gottesdiensten in den Großstädten kennen. Menschen, die gescheitert sind, die nicht genug Leistung hatten für die Leistungsgesellschaft. Menschen, die zerbrochen sind, geflüchtet aus ihrem manchmal sehr bürgerlichen Leben. Ein Behinderter damals, ohne die Chance auf ein soziales Netz, der hatte gar keine Alternative zum Betteln. Und ein Platz an der Tempelpforte war ganz sicher sogar ein privilegierter Platz. Ein Platz, an dem die Menschen, die vorbeikommen, eher gestimmt sind, etwas zu geben. So hat dieser Gelähmte dort selbstverständlich auch von Petrus und Johannes eine freundliche Gabe erwartet. Und die beiden haben sich nicht um ihn herumgedrückt, so wie das vielleicht heute mancher tut. Eine merkwürdige Situation, ein Bettler erwartet Geld und Petrus und Johannes gehen auf ihn zu, obwohl sie das, was dieser Mann will, gar nicht haben. Und an dieser Stelle, liebe Gemeinde, könnten wir lernen, was es bedeutet, Christ zu sein. Petrus sagt zu dem Gelähmten: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Sehen Sie, wir leben als Menschen und wie ich glaube, heute noch mehr als damals mit ganz bestimmten Vorstellungen. Mit ganz bestimmten Erwartungen, Erwartungen an den Nächsten, Erwartungen an die Christen, Erwartungen an die Politik, Erwartungen an die Kirche, Erwartungen an Gott. Wir wähnen uns selbst am Ende eben doch so klug, dass wir doch eigentlich immer genau wissen, wie etwas geschehen, wie etwas repariert, wie etwas reformiert, wie etwas gemacht werden muss, damit es richtig ist. Mitunter aber stellt sich dann heraus, dass es gut gewesen ist, wenn wir gar nicht das bekommen, was wir wollten. Und wir hinterher mitunter erstaunt feststellen, dass wir das bekommen haben, was wir brauchten. Der Mensch dort vor dem Tempel, der erwartet Geld. Aber das hatten Petrus und Johannes aus welchen Gründen immer an diesem Tage offensichtlich nicht dabei. Stattdessen bekommt der Mensch, was er nicht mehr erwartet hat. Von Geburt an, so heißt es im Text, ist er gelähmt. Die Möglichkeit auch nur zu denken, dass es für ihn noch einmal ein Leben auf den eigenen Beinen geben würde, das war für ihn undenkbar. Und dennoch, es geschieht. Und wir stehen staunend und vielleicht auch ein wenig neidisch davor und sagen, ja, das würde ich auch gerne können. Die Gabe der Krankenheilung, die hätte ich auch gerne. Aber leider ist so etwas selten bei uns. Und nun muss ich Ihnen allerdings sagen, dass der Petrus diese Gabe auch nicht hatte, auch wenn es hier so aussieht. Sicher, er sagt zu dem Gelähmten, steh auf und geh umher, aber wenig später, als die Leute im Tempel gar nicht aufhören wollen, sich zu wundern, da sagt er, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Dass dieser dort gehen kann, das haben wir doch gar nicht gemacht. Wir sind keine Wunderheiler. Das habt ihr falsch verstanden. Aber wie dann? Was Petrus dem Mann an der Tempeltür gegeben hat, das ist, ja, was ist es eigentlich, wenn nicht die Heilung, wenn nicht die Gesundheit? Er hat doch gesagt, was ich habe, gebe ich dir. Was hat er denn, der Petrus oder Johannes, wenn nicht die Gabe der Krankenheilung? Nun, wenn ich ins Evangelium schaue, dann steht Petrus dort in der Tat mit einer besonderen Gabe. Petrus wird von Jesus vor allem für seinen Glauben gelobt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, so bekennt es Petrus. Und Jesus antwortet ihm, auf diesem Felsen, auf diesem Glauben, auf diesem Vertrauen, das du, Petrus, hast, will ich meine Gemeinde bauen. Die besondere Gabe, das, was Petrus hatte, war Glauben. Vertrauen, dass Jesus bei ihm ist und durch ihn in dieser Welt zu handeln bereit ist. Solchen Glauben sucht Gott auch heute in unserer Welt. Solchen Glauben sucht er hier bei uns, hier in unserer Gemeinde in Sosa. Das Neue Testament spricht einmal davon, dass wir Gottes Tempel sind. Ein Haus, in dem Gott wohnen will. Das ist aber nicht ein Haus, in dem er sich zur Ruhe setzen will, sondern in dem er leben will, in dem er handeln will, durch uns, den Menschen zu begegnen, diese Welt zu gestalten, den Frieden auszubreiten, zu heilen, was zerschlagen und verwundet ist, zu trösten, wo die Trauer nicht enden will. Und alles, was dazu nötig ist, ist Glaube. Vertrauen, dass Gott das tatsächlich hier bei uns und durch uns tun will. Weil Petrus diese Gabe hatte, weil Petrus dieses Vertrauen hatte, deswegen kann er sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Wenn ich etwas von diesem Text, von dieser alten Geschichte lernen möchte, dann ist es dieses Vertrauen. Vertrauen auf Gott, den Vater im Himmel, Vertrauen auf Jesus, Vertrauen auf den Heiligen Geist. Als Menschen schauen wir gerne auf die spektakulären Ereignisse. Wir erwarten immer das Große, das Atemberaubende, das Rätselhafte, das Übernatürliche. Als Christen dürfen wir erfahren, dass es das Einfache, das Schlichte ist, das uns die größten Erfahrungen mit Gott machen lässt. Glaube und Vertrauen. Wenn wir sonst nichts haben, dann haben wir damit doch alles. Gott sei Lob und Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Petrus und Johannes haben kein Geld dabei gehabt. Ich vermute, bei ihnen ist das anders. Meistens ist es ja so, das ist so eigentlich, Sie wissen, der Gottesdienst kostet kein Geld. Hier kann man einfach so, ohne Geld einfach herkommen und am Gottesdienst teilnehmen und sich freuen, beten, singen. Aber die meisten, wenn sie zu Hause losgehen, gucken, ob sie etwas Geld in der Tasche haben für die Kollekte. Die erbitten wir ja. Heute für die eigene Gemeinde. Einladen darf ich zum Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Die ist heute anschließend um 11 Uhr. Morgen um 18 Uhr ist junger Gemeinde. Wir haben die zweite Woche nach den Sommerferien, das heißt jetzt in dieser Woche beginnen auch Konfirmandenunterricht und Christenlehre auch wieder, nehme ich an, Agnes? Ja, sie nickt, das stimmt. Genau, also jetzt fangen wir wieder an. Die erste Woche nach den Sommerferien lassen wir immer aus, damit sich die Kinder mit der Schule und mit dem, was da an neuen Zeiten und Unterrichtszeiten ist, ein bisschen sortieren können. Und dann in der zweiten Woche geht es aber auch hier los. Am Dienstag ist um 16 Uhr Konfirmandenunterricht, Klasse 8. Und am Mittwoch startet der Konfirmandenunterricht um 16 Uhr für die Klasse 7. Da haben wir diese Woche und nächste Woche dann die Stunde, um dann gleich auch in die Rüstzeit zu fahren. Da freuen sich die Konfirmanden drauf. Ich hoffe nicht nur deshalb, weil sie dafür einen Tag schulfrei kriegen. Am Donnerstag ist um 19.30 Uhr Verbundausschuss, also ein Ausschuss, der für alle fünf Schwesternkirchgemeinden zusammen bestimmte Dinge festlegt, ist am Donnerstag hier in Sosa. Und am nächsten Sonntag ist Gottesdienst. Um 9.30 Uhr ganz normaler Gottesdienst hier. Das könnte Sie ein bisschen verwundern, weil in manchen Nachbargemeinden der Gottesdienst nächsten Sonntag ausfällt, denn es ist Tag der Sachsen. Und da ist auch ein gemeinsamer Gottesdienst in Aue. Wir haben aber bei uns im Kirchenvorstand vermutet, dass es vielleicht doch manchen gibt, der den Weg nach Aue scheut, zumal man ja wohl nicht in die Stadt reinfahren kann, sondern irgendwo außerhalb gibt es Plätze und von daher, da gibt es dann Shuttlebusse. Also man muss mit dem Auto an bestimmte Punkte fahren und dann kann man sich hineinfahren lassen in die Stadt selber. So mit Auto geht jedenfalls nicht. Es gibt jedenfalls einen Gottesdienst, auf den ich doch hinweisen möchte in Aue. Der ist an der Nikolaikirche ist die Kirchenmeile zum Tag der Sachsen und es gibt einen ökumenischen Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt und der findet auf der Medienbühne beim Landratsamt statt. Aber ich bitte Sie herzlich, schauen Sie lieber nochmal auch auf die Internetseite. Da gibt es eine Programmseite und da findet man auch die Lehren und die letzten Veränderungen, die bei solchen Veranstaltungen immer mal kommen. Also für alle, die das möchten, gerne nach Aue und für alle anderen herzliche Einladung hier nach Sosa. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Und dann habe ich ja schon hingewiesen darauf, dass wir gestern hier einen Gottesdienst hatten. Ja, 14 Uhr, eine goldene Hochzeit. Sieghilde und Jürgen Polusik. Die beiden haben goldene Hochzeit gefeiert und wir hatten gestern den Gottesdienst dazu mit Einsegnung. Wir haben allerdings in dieser Woche noch einen Gottesdienst gehabt und dazu bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Denn wir haben in dieser Woche Abschied genommen von Edgar Johannes Unger, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Er wurde am vergangenen Mittwoch hier auf unserem Friedhof beerdigt. Lasst uns miteinander stille werden. Wir danken dir, Herr, für die Gnade, die das Ehepaar Polusik hat erleben dürfen, dass du sie so lange hast beieinander gehalten und dass sie in großer Dankbarkeit sehen durften, dass du ihre Ehe gesegnet hast mit Kindern und Enkeln, dass du da warst, Glauben geschenkt hast, Vertrauen, Zuversicht. Segne diese beiden und die ganze Familie, dass auch die nächsten Jahre, vor allem durch Dank geprägt sind. Dank an dich. Und für die Angehörigen von Edgar Unger bitten wir dich, dass du ihnen hilfst, dass sie selbst da, wo sie haben Abschied nehmen müssen, die Dankbarkeit nicht verlernt haben. So wie wir es im Beerdigungsgottesdienst haben sagen dürfen, ja, wir sind geprägt von dem Dank für viele, viele Jahre des Lebens mit dir, das wir haben erleben dürfen. Segne die Familie, segne die Frau Unger, hilf her bei aller Traurigkeit zum Trost. Lass du dich entdecken in diesen nächsten Zeiten. Hilf her, dass diese Trauer am Ende nicht zur Verzweiflung, sondern zum Glauben und zum Gottvertrauen führt und zum Dank an dich. Dir sei Lob und Preis. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich lade ein, dass wir das nächste Lied miteinander singen und die Gaben zusammenlegen. Wir danken dir, Herr, dass du so viel tust hier in unserer Gemeinde und in unserem Dorf. Manches geschieht in der Stille und manches sichtbar. hier in der Kirche zum Beispiel und an vielen anderen Stellen. Wir danken dir, Herr, dass du das Gelingen schenkst und dass du auch immer wieder die Gaben schenkst. Auch diese Gaben möchten wir dir geben, dass du sie segnest und hilfst, dass Gutes daraus entsteht. Dir sei Lob und Preis. Amen. Wir wollen Fürbitte halten und wer kann, der mag dazu aufstehen. In diesen Tagen, Wochen, Monaten bitten wir, Herr, vor allem um Frieden, weil er so oft fehlt und nötig ist. Friede in der Ferne und Friede denen in der Nähe. Darum bitten wir dich, du barmherziger Gott. Wir bitten für die Menschen, deren Tod kaltblütig und von langer Hand geplant worden ist, für diejenigen, die aus Verzweiflung oder menschenverachtender Ideologie heraus viele getötet haben. Wir bitten für die, die nach Rache schreien und die Gewaltspirale anfeuern. Wir bitten für die, die leiden in den Kriegen dieser Welt und ums Leben kommen, seien es Zivilisten oder Soldaten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Um Frieden in der Ferne und in der Nähe bitten wir dich, du befreiender Gott. So viele Teufelskreise aus Hass und Gewalt, aus Unterstellung und negativer Absicht, aus Angriff, Abwehr, Vergeltung müssen wir erleben und sind manchmal auch selbst darin verstrickt. Hilf uns, aus diesen Dingen herauszufinden. Lass uns fragen, ob wir recht bei Trost sind, wenn wir immer nur militärische Antworten kennen. Gib uns Mut und Kraft, unseren Blick zu wechseln und dorthin zu sehen, wo Menschen Entfeindung lernen und gegen Hunger und Armut arbeiten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Um Frieden in der Ferne und in der Nähe bitten wir dich, du gerechter Gott. Gib Vernunft und klare Gedanken, dass wir aufhören, alles zu verdächtigen, was uns fremd vorkommt. Lehre uns politische Klugheit, dass wir Recht und Gerechtigkeit neu zur Geltung bringen. Erfülle uns mit Barmherzigkeit und Mitgefühl, dass wir uns nicht abschotten vor dem Leid anderer. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Um Frieden in der Ferne und Nähe bitten wir dich, du guter Gott. Öffne unser Denken zu tieferem gegenseitigem Verstehen und zeige uns Wege zur Versöhnung, auch wenn wir selbst Gegensätze nicht zu überwinden vermögen. Hilf uns zu einem aufrichtigen Miteinander in den verschiedenen Völkern und Staaten, Religionen, Weltanschauungen und Kulturen. Mach uns bereit und fähig zum Frieden auf unserer gemeinsamen Erde. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Und gemeinsam wollen wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander vom Lied 515 die Verse 1, 2 und 8 singen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob. Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Thank you. genau, so ist das. Wir sind als Menschen für die Extreme offensichtlich nicht gemacht. Nicht für die großen Hitzen und nicht für die großen Kälten. Es scheint, dass wir Tage bekommen, in denen wir in einem guten Mittelmaß leben und ein bisschen freier atmen können. Gott segne uns.